Seien Sie herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst zum zweiten Weihnachtsfeiertag und an dieser Stelle auch den Familien ganz herzlich willkommen. Auch euch mal ein spezielles Grüß Gott bei uns in der Kirche. Schön, dass ihr da seid. Seinen Höhepunkt hat Weihnachten am ersten Feiertag. Der zweite Feiertag steht schon etwas so an der Schwelle zum Alltag. Das, was wir an Weihnachten gehört und erlebt haben, ist nicht nur für die Feiertage begrenzt. Das Wort aus Johannes 1, Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohns vom Vater voller Gnade und Wahrheit, soll uns ermutigen. Er wohnte unter uns. Er ist einer von uns. Er ist da, nicht nur an den Festtagen, sondern auch im Alltag. Gemeinsam wollen wir nun singen aus dem Liederbuch Nummer 54, die Strophen 1 bis 3, hört der Engel helle Lieder.
Thank you.
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 96 unter der Nummer 738. Wir lesen im Wechsel zwischen aus- und eingerückten Zeilen. Singe dem Herrn ein neues Lied.
Singe dem Herrn
und lobt seinen Namen. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt.
Er richtet
der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Vor dem Herrn, denn er kommt. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit. Jesus Christus, Sohn Gottes, wir loben dich. Du bist ein Menschenkind geworden, damit wir Gottes Kinder werden. Du bist arm geworden, damit wir durch deine Armut reich werden. Du hast Knechtsgestalt angenommen, damit wir zum Bilde Gottes erneuert werden. Zieh ein in unser Herzen, heile unser Leben, dass wir von deiner Liebe und Güte nehmen und sie weiterschenken. Wir beten weiter in der Stille. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wende. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen miteinander aus dem Lied 35, Strophe 1 bis 3. Nun singet und seid froh.
Thank you. Ich lese aus Jesaja Kapitel 7, die Verse 10 bis 14. Das Zeichen des Immanuel und das Strafgericht durch die Assyrer. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach: Ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da sprach Jesaja: Wohlan, so hört ihr vom Hause David. Ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Gemeinsam singen wir vom nächsten angeschlagenen Lied zu Bethlehem geboren, die Nummer 32, die Verse 1 bis 4.
Liebe Gemeinde, ich habe Ihnen jemanden mitgebracht, zum einen zu Hause ausgeborgt von unserer Krippe und zum anderen mit Erlaubnis von Herrn Lauter aus der Krippe hier aus der Kirche. Den Josef, den Mann mit der Laterne. Also wenn Sie in einer Krippe eine Figur sehen mit einer Laterne, dann ist es der Josef. Und jetzt gucke ich, dass der hier irgendwie stehen kann, dass sie den Josef vor Augen haben. Josef, der Mann mit der Laterne, Er steht da, schaut zu und begnügt sich mit einer Nebenrolle. Deshalb kommt er auch erst am zweiten Weihnachtstag dran und nicht schon früher. Der Fokus liegt ja auf dem Kind, auf Maria und dem Jesuskind. Und jetzt bitte ich Sie, dass Sie sich einmal vorstellen, wir würden einen Film drehen. Und wir wären jetzt im Stall von Bethlehem und die Kamera schwenkt jetzt von der Krippe von Maria weg auf Josef. Und die Kamera würde das Bild, das Gesicht von Josef jetzt groß zoomen. Und dann käme es zu einer Überblendung. Und es wäre unten zu lesen ein kleiner Text, einige Monate zuvor. Und der Mann, der eben noch mit der Laterne im Stall stand, läge jetzt in seinem Bett und träumte. Er hat einen recht unruhigen Schlaf. Er dreht sich von der einen zur anderen Seite. Schwere Gedanken gehen ihm durch den Kopf. Er fühlt sich verraten. Ein tiefer Schmerz hat von ihm Besitz genommen. Sie hat mich betrogen. Noch nicht einmal richtig verheiratet und schon geht sie fremd. Doch in all seinem Schmerz tut sie ihm dann doch auch leid. Der Kerl, der sie geschwängert hat, lässt sie doch einfach sitzen. Der hat nicht mal die Courage, zu dem zu stehen, was er verursacht hat. Nein, bei aller Demütigung, die Josef erlitten hat, das hat sie nicht verdient, Maria. Wer weiß, wie sie der Kerl rumgekriegt hat. Josef hätte nun alles Recht gehabt, das Recht aller Welt zu sagen, wie treulos Maria ist. Er hätte sie bloßstellen können. Josef hätte seinen ganzen Schmerz über sie ausschütten können und hätte das Gesetz noch auf seiner Seite gehabt. Ja, er hätte sie fertig machen können. Aber wem wäre damit gedient gewesen? Was hätte er denn davon gehabt, wenn eine junge Frau mit ihrem Kind auch noch vor aller Welt in den Dreck gezogen worden wäre? Nein, das wollte er nicht tun. War es Liebe? War es Mitleid? Oder schlicht einfach Erbarmen? Auf jeden Fall reift in ihm der Entschluss, der immer schärfere Konturen bekommt in seinen dahindämmernden Gedanken. Ich verlasse sie still und leise. Ein Zusammenleben mit ihr wäre natürlich auch denkbar gewesen, aber das hätte ihn dann doch überfordert. Aber wenn er jetzt gehen würde, dann würden sie im Dorf ihm die Schuld geben und er käme damit zurecht. Er würde dorthin gehen, wo ihn keiner kennt und ihm würden die Anschuldigungen des Dorfes nichts anhaben und Maria könnte ein Leben in Würde leben und auch das Kind. Als ich mich so versucht habe, in die Situation des Josefs hineinzuversetzen, da haben mich die Gedanken Josefs schon auch bewegt. Josef, der mitbekommt, dass seine Verlobte schwanger ist, und zwar nicht von ihm. Gewiss hat sie ihm erzählt, wie es dazu gekommen ist, das mit dem Heiligen Geist und so. Vielleicht hat er auch gedacht, wie verzweifelt muss Maria sein, dass sie mir diese Geschichte auftischt. Heiliger Geist, ganz sicher, Wie anders geht es in solchen Fällen oft zu im Zeitalter des Internet? Manche meinen, im weltweiten Netz ist alles erlaubt. Menschen werden an den Pranger gestellt, unbarmherzig, selbstgerecht und manchmal anonym. Die Lehrer, die Mitschüler, der Händler von nebenan. Ihre Verletzungen oder vermeintlichen Verletzungen geben ihnen das Recht, so zu handeln, meinen sie. Die eigene Verletzung tut so weh, dass der andere spüren soll, was er ausgelöst hat bei mir. Aus Liebe wird Hass. Und der Betrogene, sich vollkommen im Recht wähnend, macht den anderen nach Strich und Faden fertig. Doch wo Hass das Kommando übernommen hat, kann nichts heilen. Das Selbstmitleid wird gepflegt und der andere noch schlechter hingestellt, als er ist. Und leider, muss man sagen, erlebt man das auch auf den Plattformen, wo es um fromme Anliegen geht. Die Sprache ist erschreckend derb, überheblich und hochmütig, egal von welcher Seite. Echte Kommunikation, Fehlanzeige. Josef hat mich beeindruckt. Josef verzichtet auf solche Attacken gegen die Braut. Er will sich einfach aus dem Staub machen, damit es ihr noch weiterhin gut gehen kann und sie nicht als Ehebrecherin gebrandmarkt wird. Doch dann kommt es anders. Josef scheint so mit seinem Namenskollegen aus dem Alten Testament, dem Sohn Jakobs, etwas gemeinsam zu haben. Er träumt. Von Josef wird keine Zeile berichtet, die er gesagt hat. Mag sein, dass er ein schweigsamer Mann war, aber er hat geträumt. Dreimal träumt er und dreimal wird dieser Traum vermittelt. Und so kommt es zum ersten Traum. Und ich lese aus Matthäus 1, Vers 18 bis 25. Die Geburt Jesu geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Josef, eine interessante Person des Weihnachtsgeschehens. Ich möchte Sie auf drei Gedanken mitnehmen. Der erste Gedanke: Josef, hört. Es ist wohl, wie bereits gesagt, anzunehmen, dass Maria dem Josef auch schon versucht hat zu erklären, wie es zu ihrer Schwangerschaft kam. Aber ihre Worte haben bei Josef keine Wirkung erzielt. Er musste davon überzeugt sein, dass Maria von einem anderen Mann ein Kind erwartet. Die Jungfrauengeburt löst auch in unserer Zeit einige Skepsis aus. Und manche tun sich schwer, beim Glaubensbekenntnis diese Stelle mitzubeten oder zu sprechen. Geboren von der Jungfrau Maria. Ist es denn so wichtig, sich an dieser Stelle so hinzuhängen und zu betonen, dass es eine Jungfrau ist? Die Stelle, die wir vorher in der Schriftlesung hörten aus Jesaja 7, wo es dann heißt, eine Jungfrau wird schwanger werden, das könnte man auch vom Hebräischen übersetzen mit eine junge Frau wird schwanger werden. Dass der Traum Josefs und das, was ungesagt in diesem Abschnitt steht, so ausführlich berichtet wird, macht deutlich, dass es dem Evangelisten aber gerade darum geht, deutlich zu machen, es ist eben nicht eine junge Frau, die schwanger wird, sondern es ist eine Frau, die schwanger wird ohne einen Mann. Es ist keine junge Frau, sondern eine Jungfrau. Es ist keine natürliche Empfängnis. Und es wird dann auch nochmal ausgedrückt im letzten Teil, wenn es heißt, Josef erkannte seine Frau nicht, bis sie gebar, dass hier nicht nachträglich vielleicht ein Kind gezeugt worden wäre, das halt ein wenig verfrüht dann auf die Welt kommt. Maria ist nicht schwanger. Maria ist nicht mit einem Kind schwanger, das einfach nur Mensch ist. Wenn man dann auch sagen könnte, sie ist schwanger mit einem kleinen Kind, das dann eben eine besondere Begabung hat und dadurch hervorsticht. Hier geschieht ein Wunder, das immer auch ein Geheimnis bleibt und für uns unverfügbar ist. Das Geheimnis, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Das ist übrigens auch in der Kirchengeschichte immer eine umkämpfte Frage gewesen. Wie ist das denn mit Jesus, wahrer Gott, wahrer Mensch? Es gibt da die interessantesten Vorstellungen, wie man das zusammenbringen will. Vielleicht ist es deshalb im Glaubensbekenntnis so klar ausgesprochen von der Jungfrau. Jesus ist beides, Mensch und Gott. Aber eben nicht im Mischmasch, dass man sagen könnte, da sind halt die Gene vom Vater und die Gene von der Mutter zusammengekommen und dann ist halt da ein Mensch entstanden, von beiden etwas. So wie man manchmal ein Kind anschaut und sagt, ganz der Vater oder ganz die Mutter. Und wenn man dann selber die Eltern dazu ist, fragt man sich, was sehen die Menschen in meinem Kind? So irgendwie von jedem etwas. Nein, das kommt in der Jungfrauengeburt zum Ausdruck. Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Er ist nicht Mensch-Gott und nicht Gott-Mensch. Und das hört Josef. Das wird ihm gesagt. Mein zweiter Gedanke, Josef glaubt. In diesem Traum wird Josef klar, hier redet Gott. Ihm dämmert es, dass das, was ihm Maria erzählt hat, wahr ist. Wie kommt das, dass ihm das plötzlich klar wird, weil ihm der Engel das sagt? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, wie Glaube entsteht. Glaube kann ich nicht einfach erklären. Aber wenn ein Mensch Gott begegnet, dann merkt er es. Und dann erkennt er auch, dass das, was er hört, ihm gilt und ihn herausfordert. Josef nimmt das Wort im Traum als Gottes Anrede an ihn ernst und vertraut dem Wort, das er gehört hat. Dieses Hören auf Gott wird sein ganzes Leben verändern. Er wird nicht als verletzter Bräutigam abziehen und sich irgendwo eine neue Existenz aufbauen. Er wird bei Maria bleiben. Er wird Jesus als seinen Sohn annehmen und ihm das Zimmermannshandwerk beibringen. Und Josef nimmt seine Vaterrolle so an, dass nicht mehr nach außen deutlich wird, dass es eigentlich nicht sein Sohn ist. Die Menschen um ihn herum haben da keinen Zweifel. Jesus, das ist der Zimmermanns Sohn. Redet Gott auch heute noch zu uns Menschen? Wenn wir das in der Bibel so lesen, dann könnte man ja sagen, naja, Gott redet heute noch. Und manchmal denkt man ja, wenn er so deutlich reden würde wie in diesen Stellen. Redet Gott heute noch? Haben Sie Gottes Reden schon gehört? Ich bin überzeugt davon, dass Gott redet. Aber vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Er redet auf ganz unterschiedliche Weise. Wenn er redet, dann bin ich überzeugt davon, dass es dem Angesprochenen klar ist, dass Gott zu ihm redet. Dass er weiß, hier spricht Gott zu mir. Das kann sein, dass ihm ein Bibelwort, das ihm zugesprochen wird, plötzlich zu einem Bibelwort wird, das in seine Lebenssituation hineintrifft. Es stellt sich dann nur die Frage, bin ich hörbereit, wenn Gott zu mir redet? Nehme ich dann dieses Wort an? Josef hört und Josef glaubt. Und der letzte Gedanke, Josef handelt. Josef ist kein Mann großer Worte. Es ist einer, der zupackt. Er macht nicht viel Federlesens. Er setzt die Entscheidung einfach in die Tat um. Ich bin ein bisschen erinnert worden, als wir in Oberiflingen eingezogen sind und der Möbelwagen so ein bisschen an das Haus rangefahren ist. Dann war da bei einem, das war so ein Baum, steht da neben der Garage und einer der Äste ist so ein bisschen in die Einfahrt reingeragt, sodass man da die Türen nicht gut aufmachen konnte vom Möbelwagen. Und dann weiß ich noch, wie einer losgezogen ist, sein Traktor geholt hat und seine Motorsäge und ratzfatz, kaum, dass man lange warten musste, war der Ast weg. Der war dann nachher in der Schaufel vom Traktor und wurde weggefahren, sodass man das gar nicht gesehen hat. Also das ist irgendwie so, nicht viel Federlesens sehen, da muss man anpacken und das tun wir. Als Josef vom Schlaf erwacht, tat er, wie ihm der Engel befohlen hatte und nahm sein Gemahl zu ihm, so heißt es. Also das, was ihn vorher lange beschäftigt hat, wo er sich lange überlegt hat, wie geht's, nachdem Gott zu ihm gesprochen hat, war klar, das ist es jetzt und jetzt packe ich an. Josef tut, was ihm klar geworden ist. Das ist vielleicht ja auch ein Wort für uns, für das neue Jahr. Wie viele gute Vorsätze werden da unternommen oder sich gefasst? Das will ich umsetzen, sondern dass wir dann sagen, nicht viel Vorsätze, sondern einfach tun, was uns klar wird. Das Vorhaben in die Tat umsetzen. Wie oft geschieht's, dass wir auch in der Gemeinde, wenn man auch vielleicht miteinander Bibel liest, so in den Konjunktiven bleibt, in der Möglichkeitsform. Man sollte, man müsste, man könnte. Wir müssten mehr beten. Wir müssten mehr in der Bibel lesen. Wir müssten mehr Gemeinschaft haben. Nein, hier geht's darum, die Dinge umzusetzen, und zwar nicht in einem Aktionismus. Es geht nicht einfach darum, Dinge zu tun, damit Dinge getan sind. Es geht darum, Dinge zu tun und andere zu lassen. Es geht darum, das Wesentliche zu tun. Wir tun manches nicht und hören manches nicht auf, obwohl es uns klar ist, dass das jetzt dran wäre. Aber wir sind zu ängstlich und zu träge, das Erkannte umzusetzen. Josef, die Randfigur der Weihnachtsgeschichte, hat uns sehr viel zu sagen. Es ist ein Mann, über den man lange nachdenken kann, und ich muss Ihnen sagen, er ist mir lieb geworden in der Vorbereitung. Josef hört, Josef glaubt und Josef handelt. Und man möchte sagen, geh hin und tue desgleichen. Amen. Herr Jesus Christus, wir staunen über diesen Mann Josef, der sich hineingegeben hat in die Geschichte mit dir, der seinen Platz eingenommen hat. Wir danken dir für sein Glauben, für sein Hören und für sein Umsetzen. Lass uns Menschen sein, die hören, glauben und tun. Amen. Gemeinsam singen wir ein Lied, das vielleicht nicht unbedingt das erste Lied ist, das einem einfällt, wenn man an den zweiten Feiertag denkt. Stille Nacht, heilige Nacht. Das Lied Nummer 46, Strophen 1 bis 3. Thank you. Lasst uns miteinander beten. Gott, du kommst anders als erwartet. Lass uns das Kleine nicht übersehen, indem du dich zeigst. Den Schöpfer der Welt als Säugling am Rand der Welt. Wir bitten dich für die Menschen, die enttäuscht sind und müde, weil ihre Sehnsucht nicht erfüllt wurde, weil Hektik oder Streit keinen Raum ließen. Lass sie erfahren, dass du ihnen nahe bist. Wir bitten dich für alle, die gerade an Weihnachten spüren, dass sie jemanden verloren haben, der ihnen wichtig war. Lass dein Licht auch in ihrer Dunkelheit leuchten. Wir bitten dich für die, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Du übersiehst niemanden. Hilf uns, dass auch wir die Not wahrnehmen und tun, was uns an unserem Platz möglich ist. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen miteinander aus dem Lied 49, Der Heiland ist geboren, Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Folgendes ist noch bekannt zu geben. Zum einen ein herzliches Dankeschön für das Opfer des gestrigen Tages in Höhe von 510,05 Euro für die Aktion Brot für die Welt. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist für die Iflinger Jugendkooperation IFUCO bestimmt. Freundliche Einladung auch zum Sonntagsgottesdienst nach Oberiflingen um 18 Uhr am kommenden Sonntag. Der nächste Gottesdienst hier in der Bartholomäuskirche ist am Altjahrsabend um 17.30 Uhr. Wir werden in diesem Zusammenhang auch die neuen Kirchengemeinderäte einführen und die, die nicht mehr dabei sein werden, auch verabschieden. Wenn Sie da dazukommen, ist es auch ein Ausdruck der Würdigung und Wertschätzung der Arbeit der Kirchengemeinderäte. Vielen Dank. Und dann darf ich Sie auch ganz herzlich einladen zum Kirchcafé im Anschluss, dass man noch ein bisschen zusammenbleibt, miteinander ins Gespräch kommt. Es ist ja Feiertag. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin noch einen guten und gesegneten zweiten Weihnachtsfeiertag und dass die Botschaft von Weihnachten in den Alltag hineinstrahlt. Und nun stehen wir auf und singen miteinander noch die letzte Strophe aus dem angefangenen Lied Nummer 49, Der Heiland ist geboren. So geht in diesem Tag im Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über dir und schenke dir seinen Frieden.